In der Folge 46 mit dem 92-fachen Bundesliga-Stürmer und 106-fachen Regionalliga-Akteur Mario Konrad spreche ich unter anderem über den Unterschied zwischen dem deutschen und österreichischen Fußball, den Mario Konrad beim LASK, der sich zu dieser Zeit hier und da von ein paar Mitspielern zum ein oder anderen Gläschen verleiten ließ, alte Geschichten erzählt von Rene Fischer, eine wichtige Erfahrung, die er aus Unterhaching mitgenommen hat, und über die Glatzen-Thematik, die mittlerweile schon zu seinem Markenzeichen geworden ist. Somit herzlich willkommen zur 46. Folge von Korwalds Podcast, die Drittliga-Akustik. Ich melde mich heute aus Leobendorf, unter der Burg Reitzenstein, bei Mario Konrad zu Hause. Mario, danke dir fürs Zeitnehmen und gratuliere zum Sieg gestern.
Sehr gerne.
Angefangen zum Kicken aus dem Leobendorf. Ich gehe davon aus, anders als beim Frankie und beim Volkan Tützgen in Hirschstetten zum Beispiel, an Käfig wird es keinen geben haben.
Na, also Käfige, jetzt im Nachhinein haben wir einen Käfig bekommen, aber sonst war eigentlich immer nur Wiese, Feld und Laufen. Da hat es keinen Käfig gegeben, nein.
Wer hat dich zum Fußballspielen gebracht?
Das ist eine gute Frage, ja. Also meine Eltern sind ja beide aus dem Handballsport, ja, und komischerweise bin ich dann, oder glücklicherweise bin ich dann eigentlich zum Fußball gekommen, ja, wie auch immer das dann passiert ist. Ja, ich glaube, dass mein Vater mich damals, eben, wie wir nach Leobendorf gezogen sind, zum Verein raufgebracht hat, ja, und gesagt, ja, trainier mal mit, schau dir das einmal an, und seitdem ist der Fußball geworden. Ja.
Welches Jahr war denn das? Kannst du das noch sagen?
Pass auf, lass mich überlegen. Ich glaube, das war 90.
1990.
91, glaube ich.
Das warst du eigentlich heute. Das
so eine Piste, Wahnsinn, eigentlich. Aber ich fühle mich noch nicht so. Also.
Das heißt, mit 7 hast du angefangen.
Genau, ja, 7, 8, da habe ich in Leobendorf angefangen.
Wie waren deine ersten Schritte in Leobendorf?
wir haben ja damals zwei Trainer gehabt, ja, in Göttinger Walter und in Weißen, in Gerhard, in Schmörl, der dann nachher Platzwart worden ist, und ja, den ich dann, wie ich dann von meiner Profikarriere retour in den Amateurbereich gekommen bin, wieder alle getroffen habe, ja, und ja, die zwei haben mich eigentlich dann zu dem gemacht, was ich jetzt eigentlich oder was ich geworden bin, ja. Also ich habe da wirklich in Leobendorf auch mit der Mannschaft damals, mit der U12, für Leobendorf oder Verhältnisse wirklich, ja, gute Erfolge gefeiert. Ja. Wir haben dann auch im Landescup damals gegen St. Pölten, ja, in ganz Niederösterreich die zweitbeste Mannschaft gewesen. Wir haben dann auch mit zwei anderen Spielern, mit Bator Mario und mit Dagnan, die damals noch zwei weitere Spieler gehabt, die Möglichkeit gehabt hätten, zu Rapid zu gehen, ja, so wie ich dann den Schritt gemacht habe. Ja.
1995.
95, ja, Wahnsinn. Genau, und von den drei Spielern war ich eigentlich der Einzige, der dann den Schritt gewagt hat, zu Rapid zu gehen.
Bevor wir da weitermachen und über deine Karriere sprechen, ich sag's gleich, es könnte passieren, dass wir von LASK auf einmal wieder bei Stuttgart sind, einfach weil so viel passiert ist.
Passt, ja. Ein paar Zeitsprünge.
Richtig. Auf alle Fälle will ich einmal deine Erfolge und deine Titel aufzählen.
Okay.
Sind ja dann doch ein paar.
Ja.
2006 Meister in der zweiten Liga mit LASK.
Mhm.
2007, 2008, was hast du denn da gewonnen? Zwar in Deutschland.
2007, 2008.
Landespokal Bayern.
Okay.
Und Unterhaching.
Also weiß ich gar nicht mehr.
Okay. Meister in der Regionalliga West mit Liefering.
Mhm.
Torschützenkönig in der ersten Landesliga mit Leobendorf. Also es waren schon einige Erfolge. Zweimal Meister in der Regionalliga Ost mit Horn einmal und mit der Wiener. Und Stadtligameister natürlich.
Mhm.
An welchen Erfolg erinnerst dich heute am liebsten zurück?
Naja, es hat jeder was für sich gehabt. Ja, ich sag, die zwei Aufstiege von der Regionalliga in die zweite Liga mit Horn und mit Liefering waren dann schon sehr besonders, auch weil es ja damals noch die Relegation gegeben hat, ja, und wir dann eben über die Relegation dann aufgestiegen sind in die zweite Liga. Und das war, ich sag, in Liefering, also mit Horn war es eigentlich damals gegen Wattens eine unterm Strich klare Angelegenheit, obwohl das erste Spiel in Wattens dann nicht, nach den ersten 20 Minuten nicht so klar war, aber nach dem Ergebnis dann klar. Aber schöner war es dann, muss ich sagen, auch mit Liefering, weil wir haben dann eben damals gegen LASK gespielt, und das war schon auch ein sehr ja, emotionaler Moment auch, ja, weil es ja gegen einen Ex-Verein gegangen ist, ja, und wir dann auch aufgestiegen sind. Also das war schon sehr, sehr speziell und beziehungsweise auch sehr, sehr intensiv, ja, und bei einer Relegation kann ja immer vieles passieren. Aber das war, würde ich sagen, das war schon wirklich eine gute oder eine Glanzleistung von uns damals, ja. Aber natürlich, es hat jeder Aufstieg was für sich gehabt, ja. Ich muss sagen, mit der Vienna, der Regionalliga-Aufstieg war natürlich auch sehr, sehr leibend, ja. Vor allem auch mit dem Verein, der mir auch wirklich sehr ans Herz gewachsen ist, weil ich ja doch in höherem Alter dann dorthin gekommen bin und am Anfang war es dann nicht so klar, beziehungsweise waren dann schon viele auch im Umfeld sehr skeptisch, ja, mit einem damals 36-Jährigen, ja, können wir die Ziele noch erreichen, ist der überhaupt noch fit, kann der mithalten, und ich glaube, das habe ich eigentlich ganz gut widerlegt, dass ich das gekonnt habe, und von daher, ja, hat eigentlich alles was für sich gehabt.
Ich nehme an, dann für dich als Stürmer damals, jetzt spielst du der Sechser, der individuelle Erfolg natürlich, der Torschützenkönig in der Landesliga, das erste Mal im hohen Alter.
Ja, Wahnsinn, ja.
Natürlich auch was Besonderes, und da haben wir eine Sprachnachricht dazu bekommen. Also. Wie das eigentlich entstanden ist. Okay. Das letzte Match war ja, dass du Torschützenkönig wirst, der nur auf dich ausgerichtet.
Ja, Karl, du kannst ihn Kone gerne mal fragen, wie das damals 2016 war, wie Leobendorf trainiert habt dann auch, wie das war, wie er im letzten Spiel noch Torschützenkönig geworden ist. Vielleicht kann er da eine Kleinigkeit erzählen. Ja, haben wir das Spiel ein bisschen für ihn angepasst, damit er das eine oder andere Tor noch macht. Sonst hätte er ewig gekranzt, so wie er halt immer war. Wenn irgendwas nicht gelungen ist, dann hat er sehr viel gesudert.
Gut, an die kann sich der Fisch wahrscheinlich besser erinnern als ich, aber es stimmt natürlich, ja, er war damals Trainer in Leobendorf, ja, und hat mich zum Torschützenkönig gemacht, ja, und hat, kann mich erinnern, er hat damals noch gesagt, ja, wir schauen, dass das wie ist. Er hat auch dann in der Mannschaft vorm Spiel gesagt, ja, jetzt haben wir bis dato immer gut performt als Mannschaft, und jetzt wollen wir in Kone noch einmal die Torjägerkrone zuschanzen, und hat dann, so wie er es eben auch gesagt hat, ja, dann das Spiel auch dementsprechend ausgerichtet, beziehungsweise haben die Spieler dann gewusst, okay, passt, in Mario müssen wir ausspielen, ja, dann macht er wahrscheinlich ein Tor, und dann schaut es ganz gut aus, dass er die Torjägerkrone bekommt. Das war dann auch so, ja, also danke Fisch für das, gell. Hat mir dann schon eben, so wie du vorher gesagt hast, in höherem Alter dann schon noch viel bedeutet, einfach dann noch einmal zu zeigen, beziehungsweise dann auch für mich als Bestätigung, dass ich dann trotzdem noch die Qualität habe oder gehabt habe, ja, dass ich dann noch einmal performen kann.
Jetzt kommt der erste Zeitsprung von Leobendorf zurück in das Jahr 2000. Du bist von Rapid U17, nehme ich an, zu VfB Stuttgart in die U19 gewechselt. Mhm. Wie? Und warum?
Ja, das war damals U16-Nationalteam Österreich-Deutschland in Amstetten. Und wir haben damals 3-1 gewonnen. Ja, und ich habe dann gegen Deutschland zwei Tore geschossen. Ja, und es waren dann einige Scouts auch vom VfB Stuttgart dort und unter anderem auch der Max Hagenmeier. Ja, einige andere Agenten auch, und die sind dann auf mich zugekommen, ja, und haben gemeint, ja, ob ich mir vorstellen könnte, dass ich nach Stuttgart wechsle. Und war für mich halt so im ersten Moment, puh, ja, ich war 16, gerade in meiner Sturm- und Drangphase, und war natürlich zuerst einmal ein bisschen, ja, ich will nicht sagen geschockt, aber so ein bisschen überrascht, okay, ja, zwiegespalten, danke. Wie gehe ich jetzt mit dem um? Ja, und natürlich Freunde, dann war Fortgehen natürlich interessant, ja, damalige Freundin gehabt, und war dann eher so, dass ich sage, ja, aus dem gewohnten Umfeld weg, glaube ich eher nicht. Aber dann natürlich in unzähligen Gesprächen mit meinen Eltern, die halt immer wieder gesagt haben, na, mach das, und das ist eine super Chance. Und ja, und unterm Strich bin ich froh drüber, dass ich dann eben auf meine Eltern gehört habe und diesen Schritt dann nach Stuttgart gewagt habe. Und ja, so ist er dann zustande gekommen. Bin dann eben gewechselt zum VfB in die U19 und war dann ein Jahr dort. Ja.
Was ich weiß, Nachwuchstrainer warst du noch nie. bist aktuell Spielertrainer bei Aspern an der Zeier. Mhm. Du hast trotzdem Deutschland gesehen, bei Stuttgart und dann später in Unterhaching noch einmal. Was fehlt uns Österreichern im Gegensatz zu Deutschland? Vor allem jetzt vielleicht auch auf die Akademiezeit, weil du warst ja auch bei Rapid in der Akademie und dann ein Jahr später eigentlich oder das Jahr darauf dann bei Stuttgart.
Ich denke eigentlich, dass in den letzten Jahren oder ich sage jetzt einmal von meiner Jugendzeit an bis jetzt hat sich gerade in den Akademien schon sehr viel getan. Ich denke auch, dass wir in Österreich eine sehr, sehr gute Nachwuchsausbildung haben. Ja, sieht man auch jetzt am jetzigen Nationalteam, ja, dass halt die Spieler im Ausland bei ihren Vereinen Stammspieler sind, ja, und dort auch Leistung bringen. Ja, das war früher zu meiner Zeit noch nicht so. Ja, da waren Spieler oder österreichische Spieler im Ausland vereinzelt Stammspieler, ja, aber nicht quer durch die Bank und nicht auch bei solchen Top-Vereinen wie heute. Also ich denke, das zeigt schon, dass wir eine sehr, sehr gute Nachwuchsarbeit haben. Und ja, im Vergleich zu Deutschland ist es halt immer schwierig, weil Deutschland natürlich vom Land, von den Einwohnern, von der Fläche her viel, viel größer ist als Österreich und dann natürlich viel mehr Potenzial da ist. Ja. Aber unterm Strich denke ich, dass wir auf einem guten Weg sind.
Du hast vorher angesprochen, Komfortzone vielleicht ein bisschen auch, du wolltest da nicht aus deinem gewohnten Umfeld. Mm. Wieso spielt das in Österreich eine Rolle?
Ich denke, damals zu meiner Zeit, glaube ich, war das ein größeres Thema. Ja, heutzutage, wenn man jetzt gerade die Akademien sieht, ja, die Möglichkeiten, die die Spieler haben in den Akademien, ja, und auch vom ganzen Umfeld her, es hat sich so viel getan im Fußball. Ja, und ich habe auch vor kurzem erst wieder, wie ich mit ein paar Freunden geplaudert habe, gemeint, also wenn ich damals die Möglichkeiten gehabt hätte, die wir heute haben, dann wär vielleicht ja einiges leichter geworden oder gewesen, weil du hast ja wirklich schon, sie haben einen Fitnessraum, sie haben Ernährungsberater, sie haben einfach viel mehr Möglichkeiten. Ja,
es fehlt da nichts jetzt aktuell, ja.
Es fehlt dann nichts. Es fehlt dann nichts, genau richtig. Ja. Und das war damals halt noch nicht so. Ja. Deswegen denke ich, war es früher vielleicht einfacher, ja, oder man ist früher vielleicht ein bisschen leichter diesem lockeren Leben erlegen, ja, so wie heute. Das würde ich jetzt mal so sagen, ja, oder würde ich jetzt mal so sehen, dass das sicher heutzutage etwas einfacher ist, ja.
Eigentlich arg. Du bist eigentlich von Stuttgart als Jugendspieler zu Schwarz-Weiß-Bregenz gekommen und direkt Bundesliga gespielt.
Ja, so wie du richtig sagst, also vom VfB Stuttgart, ja, von der Jugend dann nach Bregenz, damals in eine Bundesliga-Mannschaft, war natürlich super. Ja. War natürlich für mich auch wieder sehr, sehr ungewohnt, ja, mit 18 nach Bregenz, ja, ins Ländle. Ja, was halt gar nicht Großstadt ist, ja, und alles weitläufig und einfach nicht so viel Angebot wie in Wien, ja, also habe mich auch erst einmal zurechtfinden müssen, war aber, glaube ich, gar nicht so schlecht.
Hättest dich beim Herbert Gage informieren können, der war dort.
ja, stimmt, ja.
Aber in einer anderen Zeit.
Zu einer anderen Zeit, ja. ja, und das war halt, war natürlich eine Riesensache, ja, mit 18 damals dann in einen Bundesliga-Kader zu kommen, ja, und einmal Bundesliga-Luft zu schnuppern, war schon sehr, sehr spannend.
Vor allem, du hast auch einige Partien gemacht, nicht so, als jetzt nicht gespielt. Mhm. Dann hast du den Schritt in die zweite Liga gemacht zu Kapfenberg. Hat sich kein anderer Bundesliga-Freimer gefunden derzeit?
Naja, es war so. Damals war es ja noch als junger Spieler schwieriger als heutzutage, ja, in einer Bundesliga-Mannschaft und in einem Kader auch Fuß zu fassen, ja, muss man schon noch sagen. Aber ja, es war dann halt einfach schwierig, weil ich war damals in Bregenz eben kein Stammspieler. Ich habe meine Einsätze gehabt, ja, hab dann auch mit dem letzten Spiel, bilde ich mein erstes Bundesliga-Tor geschossen gegen Austria Salzburg. Und natürlich ist es dann nicht einfach dann in einer vor allem gestandenen Bundesliga, ja, weil wenn man so die Mannschaften durchgeht, ja, mit Rapid, GRK, Austria, Sturm, ja, also da waren ja schon Schwergewichte dabei, ja, Tirol, ja, also das waren ja schon richtig gute Mannschaften damals.
Kärnten,
ja, gut, das war immer so, Kärnten war immer so ein bisschen ein Kellerduell, Bregenz, Kärnten, ja, die waren in Mattersburg, das war so die Partie. Ja, und ich habe dann eben den Schritt, beziehungsweise einen Schritt zurück und zwei Schritte wieder nach vor. Das war so die Idee, einfach um Spielpraxis zu kriegen. Ja.
ist am Ende des Tages dann auf alle Fälle gelungen. So viel kann man jetzt schon verraten. Jetzt kommen wir zu einer legendären Zeit. Jetzt kommen wir zu LASK Linz im Jahr 2005. Bist du gewechselt zu LASK, zum Herrn Gregoritsch.
Ja.
Mitspieler gehabt wie Ordner, Pistol.
Knaller,
Wölfel. Und dann bist du, haben wir da eine Sprachnachricht geschickt.
Okay.
Warst du nicht immer so diszipliniert wie heute?
Ja, über Mario kann ich nur sagen, dass er zwei Gesichter hat. Ich kenne das Gesicht von früher. Da war er eigentlich nur ein Revoluzer, hat gern mit uns viel Plätzchen gemacht. Und ich glaube, dass ihm das ganz zugute gekommen ist, dass wir dann alle den LASK verlassen haben und er dort noch weiter gemacht hat. Ich glaube, da hat er dann auch ein bisschen nachdenkt über seine Karriere und hat dann natürlich, glaube ich, seine Einstellung geändert und überhaupt sein Leben und hat dann noch eine sehr, 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 sehr schöne Karriere gehabt für sich. Was ich weiß, spielt er noch immer ab und zu. Topfit, der Bursche und wirklich ein geiler Typ.
Er hat recht. ja. Ja, es war schon eine sehr, 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 sehr coole Zeit in Linz, ja, vor allem weil es auch eine richtig coole Partie war, richtig eingeschworene Partie, was damals natürlich für mich auch, abgesehen jetzt davon, von dem, was der Piste jetzt erzählt, ja, von dem einen oder anderen nächtlichen Ausflug, war halt dann auch mein Pech, dass ich mir damals dann das Kreuzband gerissen habe. Gerade zu einer Phase, zu einer Zeit, wo ich richtig gut drauf war, ja, und war dann irgendwie vielleicht so ein bisschen ein Karma, dass ich dann genau in Kapfenberg nach einem Tor und einem Assist für Nivo damals mir das Kreuzband gerissen habe und wir da eigentlich um einen Aufstieg mitgespielt haben. Und zu der Zeit haben sich dann noch zwei weitere Spieler, unter anderem auch der Ordner Pascal und der Melen Mike damals das Kreuzband gerissen und sind dann eigentlich sehr, sehr spät in der Saison noch einmal zurückgekommen, haben es dann aber nicht mehr geschafft, dass wir dann den Aufstieg fixieren und sind dann, glaube ich, zwei Punkte oder so hinter Altach, bilde ich mal jetzt ein, Zweiter worden und sind dann erst im Jahr darauf aufgestiegen.
Ich glaube, egal wie groß dieser Mannschaftsgedanke auch ist im Fußball, am Ende des Tages, glaube ich, wolltest auch du deine Karriere wieder auf Vordermann bringen, wieder in die Bundesliga zurück. Wie hast du dich da durchsetzen können? Wie schwierig war es auch, dass man sich da nicht runterputtern lässt? Weil ich kann mir das schon vorstellen, dass das hier und da der Fall war.
Mhm. Na, es war definitiv so, ja. Also ich habe natürlich dann versucht, wieder in die Bundesliga zurückzukommen, ja, und habe das dann eben über einige Umwege dann noch geschafft, ja, dann eben nach LASK Linz, dann nach Unteraching, ja, nach Deutschland, wo ich wirklich noch einmal für meine Karriere, für meine Persönlichkeit sehr, sehr viel mitnehmen habe können. Und auch sehr, sehr viel gelernt habe, ja, weil ich habe dann damals einen Kulttrainer genossen, den Werner Loran, der wirklich eine Legende bei 1860 war, ja, dann nach Unteraching gekommen ist, unter ihm damals Co-Trainer Ralf Hasenhüttl, ein Österreicher dort, ja, und war eigentlich sehr, 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 sehr cool. Und da habe ich dann eigentlich wirklich gemerkt, ja, auch was wir vorher schon angesprochen haben, Unterschied Deutschland-Österreich, ja, also da hat es einfach, es war eine Mannschaft, ja, aber du hast wirklich gemerkt, da kämpft jeder um sein, genau, richtig, ja. Und das war halt wirklich, wenn es dann Läufe gegeben hat, ja, ohne Ball, und dann hast du das von Österreich so gekannt, dass geheißen hat, ja, passt, wir rennen alle gemeinsam und dass da keiner auffällt, das war in Deutschland ganz anders, dass uns vorne weggaloppiert und du hast halt schauen müssen, dass du den Anschluss haltest, weil sonst warst du weg. Also das war schon ein Unterschied und es war auch dort in jeder Trainingseinheit, ja, in jedem Spiel, es war einfach ganz anders, körperlich und von der Mentalität, von der Einstellung.
Da sind wir wieder bei dem Thema, was ich dich vorher gefragt habe, zwischen Österreich und Deutschland.
Genau.
Also es ist sowas dran.
Ja, absolut. Ja. Also das war, und das war dann da eben für, total offensichtlich. Ja. Für mich dann auch, ich komme vom LASK, bin Meister geworden, ja, habe dann eine gute Zeit gehabt, bevor ich dann dort ins Training eingestiegen bin. Und dann war dort Vorbereitung und da ist marschiert worden und ich kann mich erinnern, das war... Also ich bin nicht einmal am Seitenrand gestanden und habe mir gedacht, bist du wahnsinnig, also am liebsten würde ich jetzt da aufhören, weil mir geht's nicht gut.
Das war die Regionalliga?
Das war damals Regionalliga. Die damalige Regionalliga war die heutige dritte Liga. Also genau in dem Jahr, wo ich in Unterhaching war, hat es dann die Teilung gegeben. Also die ersten, schlag mich tot, ich glaube 10 Mannschaften oder 7 Mannschaften, weiß ich jetzt nicht mehr genau, sind dann in die heutige dritte Liga aufgestiegen. Und alles, was drunter war, hat dann Regionalliga, vierte Liga gespielt.
Kreuzbandriss, vielleicht kommen wir ein bisschen auch zum Thema Selbstzweifel. Wie bist du umgegangen mit so einem Rückschlag und kamen bei dir auch vielleicht Zweifel auf, wie es weitergeht und ob es überhaupt noch weitergeht im Profifußball?
Na, Zweifel sind eigentlich nie aufkommen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also natürlich war es, wie vorher erwähnt, schon wirklich ein Rückschlag, weil ich halt wirklich auf einem guten Niveau damals war, gut gespielt habe, ja, der Gregerl voll auf mich gesetzt hat und ja, dann die Verletzung gekommen ist. Ja. Und ich muss sagen, ich habe in der Zeit das Glück gehabt, dass ich einen richtig guten Physiotherapeuten gehabt habe. Ja. Also danke Hebenstreit Thomas für die Betreuung. Ja. Also das war wirklich sehr, sehr gut und ich muss bis heute klopfen, ja, und sagen, also nie wieder Probleme gehabt mit dem Knie. Aber die Zweifel sind eigentlich nie aufgekommen. Ja. Für mich war klar, ich kämpfe mich da jetzt zurück, ich beiß mich zurück und natürlich über Umwege, aber es ist mir zum Glück gelungen. Ja.
Du bist dann von Unterhaching zu Altach gekommen, dann von Altach zu Rapid und da kann ich mich an ein Spiel erinnern bei Rapid. Rapid gegen Aston Villa, ich glaube 2009 Europa League Quali, ich glaube Minute 1. Der Innenverteidiger von Rapid, ich könnte jetzt nicht sagen wer, hoher Ball nach vorne, Innenverteidiger von Aston Villa, geht am Kopfball, gewinnt den. Du hast den zweiten Ball, spielst am Fritzl raus und der Fritzl hat das getan, was er am besten kann. Ja. Flankt den Jelavic auf die Birn, 1-0. Was löst das aus in dir?
Ja, Wahnsinn. Also man sieht es leider Gottes nicht oder man kann es leider Gottes nicht sehen, aber es ist einfach ein unglaublicher Gänsehautmoment gewesen. Was da dann los war, ja, die Stimmung, also das alte Hanapi-Stadion damals noch, ja, das war ein Tollhaus, ja, also das war brutal. Die Leute sind mitgegangen, ja, ich muss sagen, auch wir als Mannschaft haben dann bis zum Schluss gefightet, ja, dass wir den Sieg über die Zeit bringen. Und also das war einfach ein Gefühl, vor allem für mich insofern noch einmal besonders, weil genau in dem Jahr, wo ich zu Rapid gekommen bin, 2009, weil wir damals 110 Jahre gefeiert haben und wir da richtig, richtig geile Spiele gehabt haben davor schon, Freundschaftsspiele gegen Schalke, gegen Liverpool damals in einem ausverkauften Ernst-Happel-Stadion vor 50.000, ja, also das war schon sehr, sehr genial, ja, und dann kommt so zum Drüberstreuen dann noch einmal in der letzten Quali-Runde für die Europa League Gruppenphase Aston Villa.
So nebenbei,
ja. Und das alles so in den ersten Wochen, Monaten, ja, bei Rapid. Ja, das war schon unglaublich, was da an Eindrücken auf mich eingeprasselt sind. Ja.
Bei Rapid reden wir auch gerne immer von Medien, von Erwartungen, von Druck. Hast du den auch gespürt?
Ja, definitiv. Also es war natürlich, Rapid ist schon ein sehr, 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 sehr spezieller Verein, ein sehr, sehr magischer Verein auch, muss man ehrlich sagen, weil was da alles passiert, auch im Hintergrund von den Leuten, also da bewegt sich ja so viel. Und gerade für mich war es natürlich am Anfang so, dass ich zu Rapid gekommen bin, ja, damals der Jimmy weggangen zu Neapel, ja, der Meierhofer Stefan noch da gewesen ist und dann auch nach ein paar Wochen zu Wolverhampton gegangen ist und dann der Jeller eigentlich als dritter Stürmer dann quasi Einserstürmer geworden ist und dann hat es mich noch gegeben, ja, und dann haben wir oft zu zweit auch gespielt, der Jeller und ich vorne und ja, am Anfang performt und hat alles gepasst, ja, und natürlich dann darfst du halt bei einem Club wie Rapid, ja, kannst du dir dann halt wenig Leistungseinbrüche erlauben, ja, und klar, es kommt dann immer mal Phasen, ja, wo es halt dann nicht so persönlich dann nicht so läuft, ja, und das geht halt dann bei so einem großen Verein schnell, dass man halt dann einmal auf der Bank ist oder dass man dann nicht im Kader ist und ja.
Aber warum dann der Weg zum SV Horn? Das ist ja, ja, eigentlich.
Stimmt, ja.
Utopisch.
Es ist, ja, gebe ich da recht. das war damals, ich war dann damals eigentlich auf der Suche nach einem neuen Verein, ja, und es hat sich dann aber nie wirklich was ergeben, wo ich sage, okay, das ist interessant, das würde jetzt auch passen. Und bei Horn war es damals so, da streitet er mich über Trainer und die haben halt einfach dieses Ziel, diese Vision gehabt, sie wollen aufsteigen, ja, sie haben die Infrastruktur, sie haben wirklich alle Voraussetzungen dafür geschaffen und unterm Strich muss ich sagen, war das Paket dann einfach wirklich sehr reizvoll und natürlich auch der Streiter mich ja auch ein Riesengrund, warum ich mich dann so entschieden habe und habe es dann aber wirklich nicht bereut, weil nachher dann ist noch einmal ein bisschen was weitergegangen in der Karriere.
Der Erfolg hat euch ja recht gegeben, auch im Jahr 2011, seit ihr Meister geworden in der Regionalliga Ost. Und du bist dann gegangen, ja, als Leithammel, als 29-Jähriger, 30-Jähriger nach Liefering, um die jungen Burschen ein bisschen bei der Hand zu nehmen. Das war wahrscheinlich die Aufgabe dort.
Ja, das war es definitiv. Und das war eigentlich auch eine ja, ich würde sagen, vielleicht sogar ein bisschen kuriose Geschichte, ja, weil nach Horn war dann auch so die Frage, okay, wie geht's jetzt weiter, was machst du jetzt? Und habe natürlich mit dem einen oder anderen Verein Kontakt gehabt, aber jetzt nicht so, dass ich sage, das war jetzt irgendwie spannend. Und dann habe ich mit einem Bekannten telefoniert, der mir dann gesagt hat, du, ich habe da jetzt gerade mit einem Scout von Red Bull geredet und ja, die suchen Stürmer für die Red Bull Juniors damals oder ihr heutiges Liefering. Rede mal mit wem. Und ich habe dann der Barminger Manfred, der mit mir in Alltag gespielt hat, mit dem ich auch sehr gut befreundet bin, der ist dann in Liefering Teammanager gewesen. Und den habe ich dann einmal angerufen. Sage ich, du Barmi, wie schaut's aus? Habt ihr Bedarf? Sucht was? Und so ist das dann entstanden. Da war damals noch der Glasner Olli bei Red Bull, ja, mit dem ich dann auch Kontakt gehabt habe, ja, der mich dann gemeinsam mit Barmi dann zu Liefering geholt hat. Und ja, dort habe ich dann unter anderem neben Aufhauser René, neben Meyer-Wolfe, Baumer-Andi, Schrott-Andi als Leithammel für die Jungen agiert. Und das hat sehr gut gepasst. Ja.
Dann bist du eigentlich zweimal hintereinander Meister geworden. Mhm. Mit Horn und dann mit Liefering in der Regionalliga gewesen.
So. Genau, richtig. Ja.
Dann sind wir wieder beim Weggefährten von dir, auch aus der Zeit von Leobendorf. Sein Name ist Bero Brinic. Wo es übrigens auch geht um eine Frage aus der Zeit an der Salzach.
Hallo Korbal, hallo Conny, freut mich auf alle Fälle, dass der Mario bei dir sitzt oder du bei ihm. Was ist über den Conny, kann man einiges sagen, größtenteils positiv. Ich hatte das Glück, dass wir sehr gut befreundet waren eine Zeit lang. Jetzt im Alter haben wir sich ein bisschen auseinandergelebt, aber ist auch gut so, jeder hat seinen eigenen Weg. Aber trotzdem kann ich beim Conny nur sagen, ich habe ihn als Freund schon vorher gehabt, habe dann die Möglichkeit gehabt, oder beziehungsweise bin sein Trainer geworden für ein paar Runden und dann sein Co-Trainer und habe dann ihn noch besser natürlich kennengelernt. Und was ich da gesehen habe, war einfach, dass ich habe selten so gesehen, dass ein Mannschaftskapitän im Trainerteam so viel Arbeit abnimmt. Also das war wirklich ein... Das habe ich das erste Mal gesehen und ich habe vorher schon ein paar Mannschaften gehabt und gecoacht, aber er hat genau das Gefühl gehabt, wann er mit einem Spieler reden muss, was normal immer mein Hocken war oder vom anderen Trainer, aber er hat uns da sehr viel Arbeit abgenommen und ja, wie gesagt, ein richtiger Führungsspieler, nicht nur mit seinen Toren, sondern immer vorangegangen und wir haben uns dann natürlich auch belohnt mit einem Meistertitel mit Leobendorf. Das war eine sehr schöne Zeit. Und eins würde ich nur gerne fragen, ob er sich noch ans legendäre FC-Zieger-Wochenende in Salzburg erinnert, wo wir zu 10 Bären draußen waren. Er hat damals bei Liefering gespielt und sie haben das Spitzenspiel gegen Austria Salzburg gehabt. Und ob er noch überhaupt Erinnerungen hat an dieses Wochenende. Wie gesagt, alles Gute euch beiden und macht es gut und habt viel Spaß bei eurem Podcast.
Ich habe glaubt, nach 2:05, 2:06 war es vorbei mit der.
Ja, war ein kurzes Revival wieder. Freut mich natürlich zu hören. Danke für die Worte, Bero. Natürlich kann ich mich noch daran erinnern. Ja, es war wirklich schon eine sehr, sehr legendäre Auswärtsfahrt von euch, ja, vom FC Zierger damals. Und
FC Zeger übrigens heute das neue Don Pomelos.
Don Pomelos, genau, richtig, ja. Stimmt, ja. Das hat sich ein bisschen umdraht vom Namen. Aber er natürlich weiß ich noch sehr gut, ja, und war natürlich eine sehr, sehr coole Sache. Vor allem, so wie er gesagt hat, wir haben ja damals das Spitzenspiel gehabt gegen Austria Salzburg in Max Glan, damals vor 3.500 Zuschauern, ja, in der Regionalliga West. Also das Stadion ist schon aus allen Nähten geplatzt. Ja, klar, wenn Liefering Red Bull quasi gegen Austria Salzburg spielt. Und da haben mich die Burschen damals besucht, ja, und haben natürlich dann auch dementsprechend das Ergebnis gefeiert, ja, und waren dann noch ein bisschen unterwegs in der Stadt, haben dann noch ein bisschen was gezeigt dort, weil sie ja sonst aus Wien nicht rausgekommen. Und haben dann einen sehr, sehr lustigen und schönen Abend auch verbracht, ja, der, glaube ich, allen, die da dabei waren, so in Erinnerung geblieben ist oder bleiben wird, ja.
Ja, und dann nach Liefering hast du dich entschieden, dass du dann nach Hause kommst. Und wenn ich nach Hause sage, dann meine ich auch nach Hause, nach Leobendorf, wo du aufgewachsen bist, wo du auch angefangen hast zum Kicken. Und hast dann feiern dürfen, auch einen Meistertitel in der Landesliga, wo du, wie vorher angesprochen, Torschützenkönig geworden bist. Und ich liebe es auch mit den Sprachnachrichten. Ich habe sie wirklich gern und würde gerne in Fischer René noch einmal einfangen.
Ja, servus Karl. Servus Conja. Fisch ist her. Ja, Frage hätte ich natürlich an den Mario. Und zwar, wer hat denn in Leobendorf eigentlich immer den Rücken gestärkt, beziehungsweise zu wem bist du denn eigentlich immer gekommen und hast gefragt, der blockt mir jedes Mal, der steigt mir schon zum zehnten Mal auf die Zeichen oder sonst irgendwas. Und zu wem bist du denn eigentlich immer gekommen und hast gesagt, geh, kümmere dich kurz drum. Bin schon gespannt auf deine Antwort. Viel Spaß, Männer.
Da muss man auch sagen, der Fischer René war ja nicht nur dein Trainer, auch dein Mitspieler und anscheinend für die dreckigen Sachen zuständig.
Ja, definitiv. Ja. Also der Fisch war, damals hätte man gesagt, der Holzgeschnitzter. Aber nein, so schlimm war es nicht. Aber er war schon ein beinharter Verteidiger, ja, und ich glaube, da haben wenige Stürmer einen leichten Stand bei ihm gehabt. Und genau in meiner Anfangszeit, wie ich halt dann wieder nach Leobendorf zurück bin,
du hast ihn eigentlich animiert, einen Spieler zu verletzen, das ist nicht in Ordnung.
Na gut, den hast du nicht animieren müssen, das hat er von alleine gemacht. Aber beim Fisch war es so, oder beziehungsweise bei mir war es halt damals so, du kommst halt vom Profibereich in den Amateurbereich, ja, die Gegner, und das habe ich auch erst lernen müssen, das war eben ein Learning für mich auch, dass die Gegner halt einfach wirklich, ich will nicht sagen das ganze Spiel, aber wirklich großteils einfach versuchen zu provozieren, dich irgendwie aus dem Tritt zu bringen, ja, habe ich so auch noch nicht gekannt, ja, oder war dann für mich auch eine neue Erfahrung und bin dann oft eben auch angesprungen, ja, und das Thema war halt dann, dass die Schiedsrichter halt immer auf dich dann geschaut haben, und wenn dann irgendwas war, bin ich dann zum Fisch hingegangen und habe gesagt, Fisch, Nummer 5, merk dann beim nächsten Eckball, ja, und dann hat er schon gewusst, was er machen muss, und dann ist der Eckball gekommen, dann hat es ein kurzes Geschrei gegeben, Schiedsrichter hat unterbrochen, einer ist am Boden gelegen und du hast schon gewusst, okay, der Fisch hat geregelt.
Gab es in deiner Karriere einen Wendepunkt, egal ob negativ, positiv, wo du sagst, okay, die Entscheidung war die wichtigste oder die schlechteste?
Also ich würde nicht sagen Entscheidung, ich würde sagen, wenn ich über meine Karriere oder über Dinge in meiner Karriere spreche oder angesprochen werde, wo ich jetzt im Nachhinein oder rückblickend betrachtet wirklich ein Learning daraus ziehen kann, dann war es natürlich immer eine Sache, eine Geschichte, die mir bis heute einfach so in Erinnerung geblieben ist, ja, und das war damals in Unterhaching, wie ich im Sommer hinkommen bin, ja, und Unterhaching war damals Aufstiegsfavorit, Aufstiegskandidat Nummer 1, und wir haben dann aber nach 10 Runden circa einfach nicht performt, ja, dann ist der Werner Lorand entlassen worden und der Ralf Hasenhüttl ist dann vom Co-Trainer zum Trainer aufgestiegen, und im Winter dann hat es dann eben ein Gespräch gegeben, wo mir dann der Hase damals gesagt hat, du Mario, ich plane in dieser Konstellation, wie wir jetzt sind, nicht mit dir als Spieler, ja, und ich bin dann so da gestanden nach einem halben Jahr in Deutschland, habe gedacht, okay, jetzt hast du dich erst eingelebt und jetzt ist das Ganze schon wieder vorbei. Und ja, das habe ich einmal für mich verarbeiten müssen, natürlich mental, und habe dann auch überlegen müssen, okay, welche Schritte setzt du jetzt, wie geht's weiter? Habe dann auch Kontakt gehabt mit anderen Vereinen, weil natürlich, wenn du das hörst, dann musst du dich ja umschauen, musst du schauen, dass du Alternativen findest, weil du willst ja spielen. Dann war ich damals eben in Kontakt mit Altach. Altach hat dann aber damals gesagt, okay, wir wollen, ja, aber wir können erst im Sommer, weil wir haben jetzt noch einige Spieler im Kader, die wir nicht wegbringen, ja, vertraglich. Somit ist auch kein Geld da, dass wir dich jetzt im Winter schon holen können. Und habe ich gesagt, okay, dann mache ich das Jahr noch fertig in Unterhaching und bin dann zum Hase damals hin, habe gesagt, du, pass auf, es hat den Kontakt gegeben, ja, es ist erst im Sommer, wenn dann spruchreif, also ich bin jetzt noch ein halbes Jahr da, ich werde Gas geben, ich werde marschieren, ja, ich lasse mich nicht hängen, ich mache das für mich, ja, und dann schauen wir, was rauskommt. Und dann war es nämlich genau so, dass der Hase damals zu mir gekommen ist und gesagt, hey Mario, das ist super, wie du trainierst, mach weiter so, wenn das passt, ja, du wirst die Chancen bekommen, ja. Und dann war es genau eben so, dass sich halt dann eben alle Stürmer verletzt haben, ich dann gespielt habe, ich habe performt, ich habe meine Tore gemacht und wir haben dann noch bis ein paar Runden vor Schluss sogar mal einen Aufstieg mitgespielt in die zweite deutsche Liga und haben es dann aber unterm Strich leider nicht geschafft und dann hat es dann eben noch einmal ein Gespräch gegeben und da hat mir dann der Hase gesagt, er würde gern verlängern mit mir und ich habe dann gesagt, ja, ich habe mich dann aber leider schon entschieden eben
für Altach,
aber ich, das, was ich damit sagen will, ich habe es einfach geschätzt, diese Ehrlichkeit, ja, und das ist halt im Fußball auch nicht oft der Fall, ja, dass man dann einfach ehrlich auch gesagt bekommt, du, pass auf, ich plane nicht mit dir oder so und so schaut es aus. Ja. Was für mich halt einfach insofern natürlich im ersten Moment schwierig war zum Verkraften und jetzt unterm Strich bin ich eigentlich extrem dankbar für diese ehrlichen Worte, weil ich einfach mit dem was anfangen habe können. Ich habe genau gewusst, woran ich bin und was ich dann weitermachen muss. Ja. Wenn ich dann immer nur vertröstet worden wäre und hätte dann immer nur so Kurzeinsätze gehabt, wäre vielleicht nicht im Kader gewesen, dann hätte ich einfach nicht gewusst, woran ich bin und wie ich weitermachen soll. Und so war das eine klare Aussage. Ich habe mit dem was anfangen können. Und das ist für mich einfach so prägend und war auch für mich sehr, sehr hilfreich, auch jetzt in meinem weiteren Leben und auch jetzt als Spielertrainer in Aspern möchte ich das einfach so handeln, dass ich mit den Spielern einfach offen und ehrlich umgehe. Ich denke, das ist einfach ein Zugang, der mich irrsinnig geprägt und weiterentwickelt hat.
So ein bisschen wie so in einer Kennenlernphase mit einer Frau, da wirst du auch wissen, wann du bist.
Ja, das ist ein super Vergleich, ja, das stimmt. Ja. Also da wirst du auch wissen, woran du bist. Ja, genau. Ja, oder sie will wissen, woran sie ist. Ja, also,
und dann weiß ja jeder, was Sache ist. Ja.
Genau, und ich denke, das ist, aber generell im Leben, glaube ich, fährt man so einfach immer am besten, auch wenn es vielleicht oft nicht angenehm ist, ja, wenn man dann einfach ehrlich zu einem Spieler ist, ja, oder zu dem Gegenüber. Aber ich denke, mit ehrlichen Worten kann man einfach dann am meisten anfangen.
Okta Kasan hat eine Frage gestellt, kennst du ja gut aus der Zeit bei der Wiener, und fragt, ob du an den Matchtagen auch noch immer die grüne Boxershorts trägst.
Ja, also eine Zeit lang, muss ich sagen, habe ich sie in Ausband tragen. Ja. aber nein, ich hab da so gewisse Rituale gehabt vorm Spiel, ja, die dann einfach überhand genommen haben. Ja, also es hat dann angefangen von, ja, grünen, ich habe mir dann eingeredet, okay, du musst der grüne Boxershirt anziehen, weil grün ist der Lieblingsfarbe und das hilft dir jetzt fürs Match und du musst dir die Nägel schneiden, obwohl der Tata Frell damals gesagt hat, du schneidest dir die Energie weg, ja, aber das war für mich immer so eigentlich ein Ritual vom Match, ja, dass ich relativ lang beibehalten habe und jetzt da in höherem Alter hat mich das immer mehr in Stress versetzt, ja, weil ich habe dann eigentlich immer nur gedacht, okay, du musst das machen, du musst das machen, du musst das machen und unterm Strich war ich dann so im Stress, dass ich gesagt habe, na, in Wahrheit bringt es da nichts. Ja. Und man kann natürlich gewisse Rituale haben, das ist auch gut so, aber wenn das dann überhand nimmt, ist das dann einfach eher hemmend als fördernd.
Gerald Bölzleitner ein Wiener Fan, habe mich gefragt, ob du da eines Tages vorstellen könntest, bei der Wiener mal Trainer zu sein. Oder ob das vielleicht auch ein Ansporn ist. Wir wissen ja nicht, wie es bei dir weitergehen soll in den nächsten 5 bis 10 Jahren. Das werden wir dann bei der Abschlussfrage herausfinden. Aber generell, ob das mal so, ob du das vorstellen könntest.
Also ich kann mir es definitiv vorstellen. Also wie ich eingangs schon einmal erwähnt und angeschnitten habe, die Vienna ist mir in den 3 Jahren, wo ich dort war und natürlich auch Erfolge gefeiert habe, sehr, sehr ans Herz gewachsen. Ja. Und dieser Verein, das ist ein Traditionsverein. Ja. Die Leute sind irrsinnig sympathisch, irrsinnig nett. Ja. Ich habe da wirklich viele, viele Freundschaften auch geschlossen. Und wie gesagt, ich hatte keinen leichten Start dort, ja, weil es natürlich geheißen hat, okay, was wollt ihr mit dem Alten, was bringt euch der noch? Ja. Und habe ihnen dann gezeigt, dass es nicht so ist. Und genau unter dem Aspekt, ja, habe ich mir einfach dort auch ein gewisses Standing erarbeitet und habe dann auch viele wirklich kennengelernt und auch schätzen gelernt, ja, weil dort wirklich ein sehr, sehr familiäres Klima herrscht und für mich das und nicht nur für mich, sondern auch für meine Familie, das immer schön war, auf die Hohe Warte zu kommen und dann einfach auch jetzt nach meiner aktiven Karriere, wenn ich hinkomme, immer nette Gespräche habe, ja, und man fühlt sich einfach wohl, man kommt dorthin und man hat das Gefühl, okay, man ist nicht fremd, man gehört dazu, ja, obwohl man immer dabei ist, und das macht halt dann schon sehr, sehr speziell dort und auf die Frage zurückzukommen, also ja, ich könnte mir vorstellen, dass ich bei der Vienna wieder mal was mache, in was für einer Form auch immer, ja, es ist ja vieles möglich, aber als Trainer genauso wie in irgendeiner anderen Funktion.
Du hast die Vienna schon angesprochen, du warst ja ab der Stadtliga dann bei der Vienna, bist Meister geworden in der Stadtliga, bist mittlerweile auch bei den Wiener Legenden vertreten, neben Bernhard Lux, Oliver Fucker, Hans Lonetschko, Hans Klär, glaube ich, wenn er fit ist und Lust und Laune hat, Markus Pistol und wie sie alle heißen, Rene Fischer und ich bin wieder beim Fische. Du hast ja vorher erwähnt, die Gegenspieler haben es schwer gehabt, bei ihm vorbeizukommen, aber es hat auch ein Training gegeben, wo du dir richtig schwer dann hast, obwohl er eine hinnige Schulter gehabt hat.
Mai und ich haben ja 2014, 15 gemeinsam in Leondorf gespielt und ja, verbindet schon eine sehr, sehr lange Freundschaft miteinander und telefonieren, glaube ich, 2-3 Mal die Woche miteinander. Aber es gab eine Situation im Training einmal. Ich habe damals als Schlüsselbein anbrochen gehabt, bin schlecht geflogen, Vorbereitungsspiel gegen die Amateure und habe dann, glaube ich, 3 Wochen aussetzen müssen und die Woche, die erste Trainingswoche, war ich halt mehr oder weniger so immer Joker und habe dann in einem Spiel Christian Posenig war unser Trainer und der Poser war nicht mehr Innenverteidiger gespielt. Und die Offensivlinie hat dann immer gegen uns gespielt und sie haben kein Tor gemacht und wir haben die quasi hergespielt. Und natürlich habe ich immer so lachen müssen und habe den Mario immer ein bisschen geschaut und immer ein bisschen kekelt und gesagt, na, was ist? Geht nichts, gell? Gegen 2 alte Männer. Und irgendwann habe ich den Ball bekommen und habe ihm halt abdeckt, damit er ins Tor geht und der Mario ist von hinten gekommen und hat mich zusammengeschnitten. Und ich habe so lachen müssen, weil er einfach keine Chance gehabt hat gegen Posenig, der an der Hüften bedient war. Und ich habe quasi nur mit einer Schulter gespielt, also mit einer hinnigen. Und ja, Mario war brandhaß und das werde ich nie vergessen. Und war eine richtig lustige Zeit und Mario absoluter Top-Stürmer gewesen und super Leader. Also ja, viel Spaß noch.
Ja. Kann mich natürlich erinnern an die Szene, beziehungsweise an das Training. Muss dazu sagen, es gibt natürlich immer wieder mal so Trainingseinheiten oder Situationen, ja, wo man halt einfach nicht vorbeikommt, wo man halt einfach nicht trifft, ja, und wo dann einfach, ja, ich sage jetzt einmal, eine halbe der Mauer erreichen gegen eine ganze Offensivlinie, weil, so wie er gesagt hat, ja, der Prosal war schon bedient mit der Hüfte, eher mit der Schulter, ja, und dann kommen wir nicht einmal zu einem Abschluss. Ja, das war schon, da habe ich schon sehr, sehr bissen, muss ich sagen, ja, weil das hat mich gewurmt. Aber ja, ich sage jetzt einmal so, jetzt rückblickend betrachtet, muss ich drüber lachen, muss ich drüber schmunzeln, ja, genauso wie es der René auch macht. Aber in der Situation war es alles andere als lustiger.
Du bist danach der Wiener nochmal zu Leondorf zurückgekommen. Eine Sprachnachricht habe ich noch für dich. Mhm. Den Namen verrate ich da nicht.
Okay.
Kennst ihn auch aus Leobendorf, aber ich glaube, aus deiner ersten Zeit bilde ich mir jetzt ein. Aber ich spiele mal die Sprachnachricht ab. Ich glaube, da wirst du schmunzeln.
Puh, Mario Konrad, grüße dich, mein Freund. Ich weiß, dass er jetzt gerade lacht, wenn er meine Stimme hört. Um es wirklich schnell zu machen, es ist schwer, den Mario mit ein paar Worten zu beschreiben. Auf jeden Fall ist er ein hervorragender Mensch. Wir hören uns heute noch immer. War immer positiv, ein echter Leader, hat ein sehr schönes Lächeln gehabt. Für mich der fescheste Fußballer, den ich gesehen habe. Das weiß er, das habe ich ihm immer oft gesagt. Eine kurze kleine Geschichte haben wir. Im Spiel gegen Rapid, Amateure, 19. Minute, 11 Meter, ich nehme den Ball. Der Mario hat so ein schönes, positives Lächeln immer gehabt. Schaut mich an, lächelt so schön und ich habe es gleich verstanden, ich darf schießen. Und genauso hat er das auch gemeint. Außer es war die 90. Minute, er hat sich nicht getraut. Das ist, glaube ich, nicht Spaß beiseite. Aber auf jeden Fall wünsche ich euch beiden noch viel Spaß. Und ja, der Korbi wird dich sicher ärgern mit näher am Mikrofon. Aber gib Gas, Mario, und dass er rauskommt. Bussi, bussi.
Echt hat er gehabt.
Also, ich muss dir ehrlich sagen, ich habe jetzt wirklich an den Josh gedacht, ohne Spaß. Ja? Ich hätte mir echt gedacht, das kann der Josh sein und er war es wirklich. Ja. Ein unglaublicher Mensch, der Josh für mich. Ja, also ich habe, bevor er nach Leobendorf gekommen ist, ja, öfters immer gehört, so ja, und schwieriger Typ, schwieriger Mensch und was weiß ich alles. Und ich muss sagen, habe ich gar nicht verstanden. Ja, also wir haben natürlich am Anfang, kann mich erinnern, in einer Vorbereitungspartie,
köcht.
Ja, ich will nicht sagen köcht, aber eine Meinungsverschiedenheit gehabt. Ja, da ist es einfach darum gegangen. Ja, Joshi, glaube ich, hat nicht wirklich nach hinten gearbeitet. Ja, gut, hat er oft nicht gemacht, aber gut, er hat auch nach vorn hin sehr, sehr viel Qualität gehabt. Und da sind wir halt einmal kurz aneinander geraten, aber jetzt nicht schlimm. Nicht schlimm, ja. Und seitdem muss ich sagen, war das eine super Freundschaft, würde ich es auch nennen, ja, weil wir haben uns gegenseitig geschätzt, wir haben uns gegenseitig respektiert. Ich kann mich erinnern, ich habe zum Josh damals gesagt, schau, mach deine Tore, sei offensiv, mir ist das scheißegal, ich mache die Drecksarbeit für dich dahinter, ja, und so haben wir dann auch quasi ein Agreement gehabt, ja, und ich kann mich dann auch noch an eine Situation erinnern, ja, ich weiß gar nicht mehr, gegen wen das war, wo ich in Josh auf einmal gesehen habe, dass er in der, weiß ich nicht, 80., 85. Minute auf einmal einen Sprint angerissen hat, bis nach hinten und hat den Ball erobert. Ja. Und das hat bis dato keiner vom Josh wahrscheinlich noch gesehen. Ja. Und das war dann für mich so ein Zeichen, okay, er respektiert das total, ja, dieses Agreement, was wir haben, beziehungsweise er hat dann auch gemerkt, okay, wenn der das für mich macht, ja, dann mache ich das auch für ihn, beziehungsweise dann auch für die Mannschaft. Und das war wirklich eine sehr, sehr schöne Zeit auch, weil, wie gesagt, das erste Jahr Regionalliga mit Leobendorf war dann unterm Strich auch ja, sehr, sehr erfolgreich, weil wir sind dann, glaube ich, gleich im ersten Jahr Vierter oder Fünfter geworden, ja, waren dann kurzzeitig einmal auch Zweiter oder Erster. Also das war schon sehr, sehr erfolgreich nach dem Aufstieg und der Joshi ist nach wie vor ein sehr, 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 sehr guter Freund auch. Ja. Wir telefonieren hin und wieder und ich schätze ihn einfach als Menschen, weil er einfach ein sehr, sehr gutes Herz hat und immer, immer auch ein Lächeln auf den Lippen hat. Also
so, Mario, bevor wir zum Ende kommen, habe ich noch eine Frage an dich. Mhm. Ich habe mir heute in der Früh das Tor nochmal angeschaut vom Niki Zajelovic gegen Aston Villa. Die Haare sind genauso wie jetzt. Obwohl du ja welche hast.
Ja, volles Haar.
Volles Haar?
Volles Haar.
Und warum schon mit 26er eine Glatze bis heute und nichts geändert?
Da muss ich dich korrigieren. Ich habe schon mit 18 gehabt.
Das war es nicht. Ich habe es mit 26 erst gesehen.
Das war so damals. Ich habe wirklich viel Haare. Noch immer. Ja. Und damals Stuttgarter Zeiten.
Ja. Ist ja nicht so, als würdest du nicht stehen.
Danke, ja. Irgendwie ist es auch schon so ein bisschen Markenzeichen geworden, ja. Und die Niki, meine Freundin, sagt da, bitte lass da keine Haare wachsen, das ist fürchterlich. Okay. Damals war es für viele nicht fürchterlich, also das war schon, ja, hat einfach gut gepasst, ja. Aber na, ich habe damals, ich weiß nicht, damals hat es einen Stürmer gegeben, den Ravanelli, ja? Und der hat immer so der schneeweiße Haar gehabt und ich habe mir gedacht, na, irgendwie geil, mit 17 brauche ich auch. Und haben wir dann die Haare gefärbt mit, kenne mich jetzt zu wenig aus, weiß nicht, Wasser, 12er Wasserstoff, keine Ahnung. Und die Haare sind dann gelb geworden. Und ich habe es, ja, ich sage mal so, bis unter die Ohren von der Länge her gehabt, so ein Mittelscheitel, klassisch wie früher, drunter abrasiert. Ja. Und ja, statt weiß sind es gelb geworden. Hat natürlich super ausgeschaut, nicht? Und haben wir gedacht, okay, na, so kannst du nicht herumrennen, du schaust aus. Ja. Und dann habe ich mir, keine Ahnung, beim Piper damals, glaube ich, so eine Tönung gekauft, wieder so braun. Habe ich mir das wieder irgendwie versucht zurückzufärben, ja, und dann sind es olivgrün geworden, ja. So ein Stich gehabt. Und die Haare waren halt komplett kaputt. Also ich bin nicht mehr durchgekommen und dann habe ich mir gedacht, ja, wurscht, Haus runter. Abrasiert.
Und beibehalten.
Und beibehalten, ja. Wobei ich sage da ganz ehrlich, wir hatten damals, ja, man, Pisti wird das sicher noch wissen, ja, zu Lask-Zeiten haben wir mal so eine Wette gehabt im Winter. Wer zuerst rasiert, verliert. Also einfach über die ganze Vorbereitung im Gesicht alles wild wachsen lassen, also Kopf, Bart, alles. Ja. Und ich muss sagen, das hat teilweise schon wirklich vogelwild ausgeschaut. Also nicht nur bei mir, beim Pisti. Der Pisti hat jetzt nicht so einen vollen Bartwuchs. Ja. Da sind immer so ein paar so Fischgräten rausgewachsen und links, rechts. Also das war immer so Wahnsinn. Ja. Aber keiner hat sich dann rasieren traut, weil er dann Angst gehabt hat vor der Strafe. Ja. Und die wollte sich dann keiner irgendwie aufbürden. Deswegen hat das ausgeschaut. Und da, zu der Zeit, habe ich dann kurzzeitig einmal wieder ein bisschen längeres Haar gehabt, also ein bisschen länger, weiß ich nicht, ein paar Zentimeter. Ich habe auf jeden Fall schon mit Gel arbeiten können, aber das hat nicht lang gehalten. Das habe ich dann gleich wieder runtergetan, weil das war furchtbar.
Mario, wir kommen zur Abschlussfrage. Mhm. Wo siehst du dich in den nächsten 5 bis 10 Jahren? Sportlich, privat, beruflich? Ja, wie soll es da weitergehen?
Naja, gute Frage. Ich muss dazu sagen, es ist ja im Leben wirklich nicht so leicht vorauszuplanen. Ja, ich habe ja damals eigentlich auch schon den Gedanken gefasst, wie ich nach Leobendorf zurückgegangen bin, dass ich dort meine Karriere ausklingen lasse und dann dort einmal aufhören werde. So ist es halt dann nicht gekommen. Ja, dann ist dann nochmal die Wiener gekommen und jetzt bin ich noch in Aspern Spielertrainer. Also sehr, sehr spannende Frage. Ja, also ich habe für mich, auch weil ich das jetzt auch immer wieder die Frage bekomme, na, wie lange willst du noch spielen? Und ich sage halt immer, solange ich fit bin, solange ich noch Spaß dran habe, am Fußball möchte ich spielen. Ja. Und das ist nach wie vor so. Ja. Natürlich haben sich die Prioritäten jetzt auch etwas verschoben. Ja. Meine Tochter ist jetzt auch im Sommer nach Spanien gezogen. Ja. Da gibt es jetzt auch die ein oder andere Reise dann dorthin, um sie zu besuchen. Privat jetzt auch mit der Niki. Ja, wollen wir jetzt einfach schauen, dass wir auch beruflich vielleicht einen nächsten Schritt machen. Ja, sie ist ja da in der Immobilienbranche. Ich fange jetzt ab Jänner dann bei der Versicherung, bei der Allianz an, beim Sturmflo. Ja, auch eine spannende neue Aufgabe. Und ja, da wollen wir schauen, dass wir da Synergien schaffen können. Vielleicht ergibt sich da auch mehr nachher. Und ja, im Scouting bin ich auch tätig mit Helge gemeinsam bei Spox Rocks. Also es gibt immer genug Sachen zu tun. Ja. Und wo die Reise hingeht, traue ich mich ehrlich gesagt gar nicht sagen, weil es kann sich so schnell so viel ändern, ja, und gerade die angesprochene Trainertätigkeit ist natürlich spannend, aber ich möchte mich jetzt nicht festlegen und sagen, okay, es soll jetzt nur der Trainerjob werden und ich fokussiere mich jetzt auf, keine Ahnung, Bundesliga, Zweite Liga, Regionalliga Trainer, nein, also ich lasse mir das auch völlig offen und schau mal, was in der nächsten Zeit passiert. Ja.
Fakt ist, du machst auf alle Fälle keine Sorgen um deine Zukunft. Nein. Fahrt wird da auch nicht. Wie du angesprochen hast, du bist Familienvater. Mhm. Seit 11 Jahren hast du eine Lebensgefährtin. Wenn ich mich so umschaue, hast du nicht so viel falsch gemacht. und ja, ich würde sagen, Zum Abschluss werden wir noch deine Statistik vorlesen. Mhm. 106 Regionalligaspiele, mhm. 92 Bundesligaspiele, 88 Zweitligaspiele, 31 Stadtligaspiele, 28 ÖFB-Cup-Spiele, 27 Regionalliga-Westspiele, 26 Regionalliga-Südspiele, das wird wahrscheinlich in Deutschland gewesen sein, 25 Landesligaspiele, das bezweifle ich, glaube, das waren mehr, aber da spuckt einmal der Transfermarkt aus. Dreimal UEFA-Cup, dreimal Europa League-Quali, einmal DFB-Pokal. Also auch dir gratuliere zu dieser Karriere.
Dankeschön.
Und wie immer hat der Gast das Abschlusswort.
ja, danke, dass du die Zeit genommen hast und herkommen bist. Ja, ich hoffe, das Frühstück hat dir geschmeckt.
Sehr gut, danke.
Ja, dir natürlich mit deinem Podcast weiterhin viel Erfolg. Finde ich super, dass du das machst. Ist natürlich immer spannend, wenn man dann von Spielern, ob es jetzt ehemalige Spieler sind, aktive Spieler oder auch Trainer, einfach Leute, die in der Fußballszene unterwegs sind, auch ein bisschen das Leben, die Karriere beleuchtet. Ja, ich denke, dass das schon für sehr, sehr viele interessant ist, auch zu hören. Und ja, auf diesem Weg alles Gute und vielen Dank, dass ich dabei sein durfte.
Ich sage danke und an die Zuhörer und Zuhörerinnen, das war die 46. Folge von Cowboys Podcast, die Drittliga Akustik. Und ich hoffe, wir hören uns bei der 47. Folge wieder.
Endstation, bitte alle aussteigen.